Okay, einigen wir uns auf Unentschieden. Da das jetzt unser zweiter Versuch ist, hat es jetzt eigentlich genug Zeit, um A, entweder darüber nachzudenken, welcher Film es ist, oder B, es wenigstens zu googeln. Und, hast du eine Idee?
Boah,
Ich gebe dir einen Tipp.
nee.
Nee, wenn du hast, gehst du mal. Nee. Ritter der Kokosnuss.
Ritter der Kokosnuss.
Kennst du
Ach,
den
das
noch?
ist da, wo er dem Ritter die ganzen Gliedmaßen abhackt, oder ist das das?
Genau.
Ach, was.
Ein schöner Einstieg. Da weiß man auch, wie alt wir sind, übrigens. So, und damit heißen wir euch ganz herzlich willkommen zu Weichheim, hart raus, der Back-, Lebensfreude- und Genuss-Podcast mit den
Wild Bakers.
Ich kann das auch in schnell.
Ja,
Mittlerweile
herzlich
sind wir routiniert.
willkommen.
So, wir sitzen hier wieder 120 Kilometer zwischen uns, mein Freund, bei Daniel Schneider im Studio. Heute allerdings nicht in seinem kleinen Gruftkämmerchen, sondern heute haben wir es geschafft in die obere Etage. Schlicht und ergreifend, weil Dani schwäbisch heizt und sein Winterstudio nicht beheizt, deswegen müssen wir hier oben sitzen. Trotzdem danke für die Einladung. Ja, Daniel lacht und heißt mich herzlich willkommen. Er hat auch schon ein Kaltgetränk bereitgestellt. Er will auch jetzt schon anstoßen. Hannes, deswegen, bevor ich mich hier dem ersten Getränk widme, oh, das sieht lecker aus. Wie war denn deine Woche?
Ja, erstmal hallo zusammen da draußen. Du, ich hatte eine sehr anstrengende Woche, die war voll gepackt mit Terminen und ich musste auch ein bisschen Support leisten bei mir in der Backstube, weil wir einfach eng besetzt waren und sehr, sehr viele Sonderaufträge zu erledigen hatten für unsere Kunden. Deswegen war das durchaus eine strapaziöse Woche. Aber nichtsdestotrotz war es eine sehr, sehr gute Woche und es ist ja auch heute ein Montagabend und da kann ich auch gleich meinem Best of the Week vorweggreifen, denn wir waren gestern mit der Firma unterwegs, haben einen Firmenausflug gehabt und zwar waren wir mit dem Bus unterwegs, waren knappe 40 Leute von mir und von meinem Betrieb und sind in die Ravenna-Schlucht gefahren. Und dort gibt es unter so einem Viadukt einen schönen Weihnachtsmarkt. Und ich muss sagen, das war ein toller Ausflug, war wirklich eine sehr unterhaltsame Busfahrt. Also wir sind 5 Stunden Bus gefahren, um 2 Stunden Weihnachtsmarkt zu besuchen.
Ich wollte gerade sagen, wenn du sagst, unterhaltsame Busfahrt, heißt es, du warst schon hagelvoll.
Am Ende war es so, es war durchaus etwas schnapslastig und es hat dann so auf die Feuerzangenbowle und den Glühwein so ganz gut gewirkt. Drücken wir es doch mal so aus. Und das Highlight war dann tatsächlich, du kennst ja den Rastplatz in Ellhofen, wo wir uns immer treffen, da wo der McDonald's ist. Da sind wir dann gestrandet, weil der Bus defekt war. Da mussten wir auf einen Leihbus warten und waren dann 2 Stunden später zu Hause, wie eigentlich geplant.
Machst du, also ich weiß ja, dass du da öfter mal was machst mit der Firma, so Ausfahrten und so. Ich finde das eine starke Nummer, aber sag mal, also mir scheut da immer nicht der Aufwand, aber ich habe immer zwei Themen. Zum einen, dadurch, dass wir immer offen haben, ist immer so die Schwierigkeit, wie kriegst du da alle in einen Tisch oder irgendwie in einen Bus rein? Und Thema Nummer zwei ist auch so ein bisschen, also wenn wir jetzt mal so was angeboten haben in der Vergangenheit, ja, ist auch so die Nachfrage verhalten. Was sind da deine
Ja,
Erfahrungswerte?
du, in dem Fall ist es so, dass jetzt die Veranstaltung im Prinzip von der Trinkelkasse bezahlt wurde und das organisiert sozusagen das Team. Wie du ja weißt, haben wir knappe 100 Mitarbeiter, und bei 40 Leuten, die dabei waren, ist auch hier natürlich die Nachfrage überschaubar, aber solange das Team das selber organisiert, kriegen wir das gut hin und wir haben halt sonntags nur vormittags offen, durch das, dass wir keinen großartigen Kaffeebetrieb haben, war das jetzt stressfrei, weil wir am Sonntag um 12 losgefahren sind. Also da konnten dann ein Teil vorher noch arbeiten und die anderen hat, glaube ich, zum Großteil frei.
Klingt auf jeden Fall einen schönen Ausflug. Ich hoffe, du und dein Team hatten eine gute Zeit. Und wie ich euch kenne, hat es an alkoholischen Getränken nicht gemangelt.
Ja, tatsächlich ist auch das quasi mein Gönn dir, denn ich muss ganz liebe Grüße an den Stefan ausrichten von der Kaltbrennerei. War hochinteressant, denn Also wie mit dem
Wortspiel, dass eine Brennerei kalt heißt, oder?
Ja, das ist
so wie eine Holzeisenbahn oder so ein herrenloses Damenfahrrad.
Ja, der Stefan, der war ein richtig geiler Typ und tatsächlich ist es so, also es ist ja so ein bisschen so eine Touri-Falle, dieser Ravenna-Schlucht da. Und bevor wir dann zum Weihnachtsmarkt abgebogen sind, haben ich und mein Bäckermeister nochmal kurz die Toilette aufgesucht und haben dann ein Schild gesehen, das mit farbigen Leuchtstrahlern im Wechsel beleuchtet wurde. Und haben wir doch gesagt, komm, wir müssen mal gucken, was das ist. Und da stand doch dann groß und breit eben dass hier eine Gin-Brennerei ist und es gibt da Glühgin. Da haben wir gedacht, komm, da müssen wir gleich mal hingehen, haben dann den Stefan kennengelernt und er spendiert sozusagen heute das Gönn dir bei mir. Und zwar habe ich hier einen Gin, der hergestellt wurde mit rosa Pfefferbeeren, Limette und Wacholder. Und das Teil ist echt richtig spannend, weil dieser rosa Pfeffer und die Limette kommen richtig gewaltig durch. Also die machen da scheinbar einen richtig guten Job. Und er ist auch jemand, der ganz klar sagt, den Gin nur mit Eis und Tonic Water nichts reinwerfen.
Ach was, krass.
Ja,
also ich finde ja immer in so einer guten Bar, wenn sie dann so mal mit diesem ganzen Gin-Pairings, also welcher Gin passt zu welchem Tonic und welche Einlage noch so, ich finde es ja eigentlich auch spannend, weil es gibt ja wirklich Kombinationen, die dann richtig geil schmecken, ne?
Ja, mega.
Und dann, klar, und dann gehst du wieder in irgendeine Bar, wo du halt hier Gordon Dry und Travis bekommst mit der Zitronenscheibe, ne? Also man kann ja auch, also es ist schon interessant, was man noch rausholen kann, finde ich schon immer interessant. Du bist ja selber großer Monkey-Fan, wie ich weiß.
Ja, yeah.
Also ich,
aber
das schon immer
ich muss
spannend.
Jetzt wirklich sagen, wir haben dann den Gin ja gestern auch ausgiebig getestet und auch alle Sorten, die er sozusagen anbietet. Und ich kann ihn schon ein bisschen verstehen, denn sein Gin ist sehr aromatisch und ich glaube, du brauchst dann da auch gar nichts mehr, was jetzt sozusagen dem Getränk noch irgendwie ein abrundendes Aroma mitgibt. Also ist eine spannende Geschichte. Ich werde dich dann bei nächster Gelegenheit gerne daran mal teilhaben lassen. Ich habe ja so ein Fläschchen jetzt vor mir stehen. Und deswegen, ich habe Stefan versprochen, dass ich
auch
ihn
schön, wie
erwähne.
Ich finde auch schön, wie du sagst, wenn wir uns betrinken, ich lasse dich daran teilhaben.
Ja.
Das freut mich. Ja, dann sage ich schon mal auch verbindlichsten Dank an den Stefan, diesem Zusammenhang. Und wir freuen uns auf, ich freue mich auch, das zu tasten.
Der Stefan konnte tatsächlich nicht glauben, dass es einen Podcast gibt, der heißt Weich rein und hart raus.
Also, dass er es immer auch so anzüglich verwechselt, das finde ich auch sehr diskriminierend.
Aber ich glaube, er hat ihn jetzt geliked und er wird sich über die Erwähnung sehr freuen.
Dann hoffen wir mal, Stefan, wenn du das hier hörst, wir freuen uns über eine 5-Sterne-Bewertung und liebe Grüße gehen raus an die Kaltbrennerei.
Sehr gut. Und wie war deine Woche, wenn ich fragen darf?
Ja, die meiste Zeit habe ich ja mit dir verbracht, von daher gesehen weißt du es ziemlich.
Mal
ja einige Termine, paar Sachen sind angestanden. In Stuttgart waren wir sind an einer ganz großen Sache dran. Ich will es jetzt noch nicht teasern, weil es noch nicht entschieden ist, aber wir überlegen uns nach 15 Jahren Wildbaggers an der Kernsubstanz unserer Marke mal was zu machen. Da sind wir gerade im intensiven Austausch. Das wird auf jeden Fall noch herausfordernd und spannend. Da werde ich auch gleich mal Dani das auch zeigen und freue mich auf sein Feedback, weil Dani ja immer sehr kritisch auch bei so Sachen ist. Und freue mich da auf den Austausch.
Ja, um was geht's?
Ja. Das ist das eine. Ansonsten nichts Besonderes. Wochenende habe ich nochmal kurz abgeseilt. Bin mal noch einen Tag nach Österreich gefahren, um ein bisschen dem Schneegott zu frönen. Und genau, das war eigentlich, sonst war eigentlich die Woche eher ruhig. Die Woche stehen jetzt ja noch einige Termine an. Das heißt, wenn die Folge rauskommt, ist das ja schon passiert. Deswegen sprechen wir jetzt mal quasi von der Zukunft. Aber das sind so wegweisende Termine, auf die wir uns ja freuen. Ich möchte auch ganz kurz was erwähnen, weil ich auch was trinke hier mit dem Dani. Er hat nämlich kredenzt einen Likör. Jetzt muss ich kurz niesen. Hannes, übernimm mal. Nee, doch nicht. Ha, doch, kommt.
Gut.
Falscher Alarm.
Okay.
Und zwar einen Kaffeelikör. Ich weiß noch, früher hieß das Herrenlikör. Das wurde jetzt umbenannt von der Firma Prinz aus Hörbranz. Da bin ich ja auch gestern quasi vorbeigefahren. Da hatte ich übrigens auch mal, das ist ja schon viele Jahre her, ein kleines Tasting. Und wenn du in so einer Destille, in so einer Brennerei ein Tasting machst, ist auch durchaus herausfordernd, wenn du da im Auto da bist. Also, dann musst du dich sehr zusammenreißen. Und wir trinken jetzt einen Kakaolikör, der aber gar nicht so süß ist. Also der ist schon süß, ne, aber ist nicht so babsüß. Und hat eine extremst geile Schokoladennote. Also der ist kristallklar, aber schmeckt nach...
Nutella.
Ja, nee, Nutella wäre so haselnussig. Aber es schmeckt schon sehr geil, auf jeden Fall. Und
ich kenne den doch.
Wir hatten den auch schon mal, gell?
Ja, der ist mega.
Ja. Also während der Daniel und ich den hier nebenher trinken, wenn du mich immer wieder nippen siehst, dann ist das kein klarer Schnaps, wie die Farbe vermuten lassen könnte, sondern es ist der Kakaolikör der Firma Prinz.
Du, mir ist jetzt übrigens noch was eingefallen, und zwar, ich hatte ja am Freitag bei mir im Haus in der Markthalle die erste Genussveranstaltung mit Brot und Käse. Und hier möchte ich doch ganz kurz nochmal liebe Grüße an den Rick Schneider, der sich dann den Käseschneider nennt. Also das ist wie Fotoschneider, nur Käseschneider. an den Rick.
Fotoschneider riecht es ab und zu nach Käse.
Ja, auf jeden Fall liebe Grüße an dich, Rick. War eine richtig tolle Veranstaltung, und wir müssen jetzt im Nachhinein ja zugeben, dass wir diese Brot- und Käse-Pairings im Vorfeld nur telefonisch abgestimmt haben, weil wir es einfach nicht geschafft haben, uns vorher da zu treffen. Und das Ergebnis war sensationell. Also ich war total begeistert, was man da aus den zwei Themen rausholen kann. Der Rick war so ein bisschen im Stress, weil er ist ja mehr oder weniger nur Käsehändler, also er tut jetzt den Käse nicht selbst herstellen. Er war so ein bisschen geflasht, als er so gehört hat, was man so alles übers Brot erzählen kann und über Fermentationen, wie man Geschmack bildet und. Also ich habe halt ziemlich die volle Palette auffahren, aber meint er im Nachgang, er wäre richtig im Stress gewesen, dass er da auch den Abend mit Informationen füllen kann, aber die Teilnehmer, die wir hatten, die waren mega begeistert, und ich muss wirklich auch im Nachhinein sagen, ich fand es grandios und kann das wirklich nur empfehlen. Dieses Pairing Brot und Käse, das gibt richtig, richtig viel Potenzial her.
Stelle ich mir unglaublich spannend vor, aber also wir machen ja Brot und Wein schon seit ganz vielen Jahren, das funktioniert super gut, aber alle anderen Pairings, die wir schon versucht haben, haben sich einen Ticken schwerer getan. Ich glaube, weil dieses Verkosten einfach aus der Weinwelt kommt, dass man so Abende füllt mit Verkostung und Unterhaltung. Und also ich freue mich total, wenn es bei dir gut funktioniert hat. Aber ich kann dir auch sagen, aus eigener Erfahrung, egal was wir schon gemacht haben, wir hatten Brot und Schokolade, Brot und Whisky, wir hatten Brot und Fleisch. Also da gab es ja schon viele, viele Kombis, aber Brot und Wein ist schon immer noch
unangefochten.
Ja, ja. Aber freut mich auf jeden Fall, bin gespannt. Gerade im Bereich Käse, finde ich, ist ja mit der Aromenvielfalt auch unfassbar viel Spielraum. Also da kann man sicherlich eine große Klarinette runterrattern und hat einen schönen Abend.
Definitiv, definitiv.
Ja, kommen wir zum Service-Charakter der heutigen des Back-Podcasts. Und zwar bin ich jetzt gerade just in time aus Baden-Baden zurückgekommen von der TV-Sendung Kaffee oder Tee. Der eine oder andere wird es kennen im SWR mittags. Eine Service-Sendung, und da habe ich gebacken. Ich bin da immer wieder mal eingeladen, als Gastbäcker dort was vorzubacken für die Zuschauer. Und das Rezept, das wir da dabei hatten, möchten wir heute auch hier in den Podcast packen, beziehungsweise nachher in die Shownotes auch hochladen. Und zwar haben wir einen herzhaften Gugelhupf gemacht. Das stammt aus dem Rezeptbuch von Johannes und mir, dem zweiten Buch. Und
der hat wirklich funktioniert.
Fact für alle, die es nicht wissen, das zweite Rezeptbuch, das wir geschrieben haben, das ist ja quasi das Wildbäckers Reisebuch. Also aus jeder Region, in der wir unterwegs waren, haben wir so ein Best-of-Rezept mitgenommen. Und das haben wir dort vorgestellt. Und auf der zweiten Seite, quasi auf der Folgeseite, kam einmal eine Adaption von uns. Also wir haben quasi in unserem Buch einen ganz normalen, süßen Gugelhupf als Repräsentant fürs Elsass reingepackt, meine ich. Und dann haben wir als Adaption eben den herzhaften Gugelhupf gemacht. Und in der heutigen Variante ist ein bisschen abgewandelt zum Buch mit gerauchtem Schinken, mit geriebenem Gouda, mit getrockneten Tomaten und angeschmelzten Schalotten. Basis ist im Prinzip ein Dinkelhefeteig mit 25% Butter, also durchaus gehaltvoll. Rezept ist kein Hexenwerk, also Dinkelmehl, Salz, ein bisschen Zucker, Hefe, kalte Milch und eben relativ viel Butter zu einem homogenen Teig vermischen. Parallel die Schalotten ein bisschen in Butter anschwenken, glasig dünsten, den Schinken klein schneiden in Würfel, den Käse haben wir dann gerieben und das alles dann quasi unter den Teig gegeben, noch ein bisschen Gewürze dabei, Petersilie und ein bisschen Chili, Pfeffer und so. Und das ist alles unter den Teig geknetet. Diesen lässt man dann 30 Minuten ruhen, bevor man ihn in eine gefettete Gugelhupfform gibt, und dazu kommen wir auch gleich nochmal, weil das wird auch unser im Anschluss folgender Backhack werden. Genau, Kugelform den Teig reingeben, aufgehen lassen, dauert roundabout eine Stunde, also ist doch auch ein sehr gehaltvoller Teig. Und dann bei 190 Grad in den Ofen direkt runterschalten auf 170 Grad und circa 35 bis 40 Minuten backen. Und dann hast du einen optisch natürlich, sieht er aus wie ein klassischer Kugelhupf und innen natürlich dann mit dieser herzhaften Füllung. Stelle ich mir, wir haben es jetzt in der Sendung pur verkostet, aber sowas stelle ich mir jetzt auch nice vor, gerade jetzt in den Wintermonaten und vielleicht wenn man auch vom weihnachtlichen Süßkram dann mal so einen leichten Overdose hat, ne, dass man sagt, okay, ich möchte mal ein bisschen was Herzhaftes wieder essen. Das mit so einem, also ich würde es eigentlich generell mit Weißwein trinken wollen, aber könnte es mir jetzt auch in der Zeit mit einem leichten Rotwein vorstellen, mit so einem Pinot Noir oder sowas und vielleicht ein bisschen Salat dazu, dann hat man eigentlich ein ganz abwechslungsreiches Abendessen und wie gesagt, gerade die Optik auf dem Tisch, die macht schon was her. Du kennst das Rezept ja aus unserem Buch und weißt ja um die Vielfalt, die das birgt.
Ja, ich finde es auch wirklich eine sehr leckere Alternative und vor allen Dingen auch ein hochspannendes und interessantes Rezept, das man nachbacken sollte, weil es auch einen gewissen Anspruch auch hegt.
Genau, und dazu kommen wir auch gleich zum Backhack für heute. Und zwar ist es jetzt nicht nur bei dieser Backform, sondern bei allen Formen steht ja sehr oft im Rezept die Formen ausstreichen mit flüssiger Butter. Und dazu eine gedankliche Anmerkung. Wenn wir eine Form, wie jetzt eine Kugelhupfform, mit flüssiger Butter ausstreichen, dann passiert Folgendes, vor allem wenn die Form noch so eine Teflonbeschichtung oder ähnliches hat, dann läuft die Butter einfach an der Form runter und unten bildet sich so ein Buttersee. Ja, und da, wo die Butter eigentlich sein soll und wo sie trennend wirken soll, da ist sie dann eigentlich gar nicht mehr. Und deswegen gibt's noch aus unserer Lehrzeit den schönen Konsistenzbegriff für Butter, nämlich pomadig. Da werden wahrscheinlich die jüngeren Zuhörer nichts mehr mit anfangen können. Pomade war früher was, ich glaube, macht man wieder, gell? Pomade in die Haare und in den Bart. Bartpomade gibt es bestimmt.
Kann ich dir nicht sagen.
Doch, ich meine, das habe ich gesehen. Also Pomade ist im Prinzip eine fettige Creme, die man grundsätzlich mal in die Haare schmiert, aber von der Konsistenz her ist man etwas, wie kann man das beschreiben? Ja? Also etwas weicher wie so ein Haarwachs, aber auf jeden Fall, das ist die Konsistenz, die Butter haben sollte. Und wenn man damit eine Form ausstreicht, dann bildet sich so eine richtig schöne, trennende Butterschicht in der Form, die nicht runterläuft. Und das ist oft kriegsentscheidend, wenn man nachher den Kugelhupf oder einen anderen Kuchen einfach aus der Form drehen will und er nicht kleben soll. Deswegen Butterkonsistenz immer beachten, pomadig. Ergänzend haben wir die Form jetzt noch mit Semmelbröseln ausgestreut. Das wirkt auch noch ein bisschen trennend. Weil ich finde, nichts ist ärgerlicher, wenn du dir viel Mühe gegeben hast mit einem Kuchen oder irgendeinem Rezept halt. Ja, und freust dich und es sieht im Ofen, das sieht super geil aus, du drehst das Rauch und das Ding zerbricht dir. Da kotschst du so richtig ab.
Gleicher Effekt, wenn vergisst, Gärkörbchen zu stauben.
Ja, schön, das ist auch so ein Hassgefühl.
Schön,
ja.
Beim Rohrgebrot.
Deswegen der heutige Backhack ist ein kleiner Tipp, ist keine ganz große Erfindung, aber also Butter in pomadiger Konsistenz benutzen zum Formen fetten. Packen wir euch ebenso in die Shownotes, auch den Link zum Kaffee oder Tee Video für alle, die keinen Bock haben, das Rezept zu lesen. Da könnt ihr auch nochmal anschauen, wie es geht und es dann direkt daheim nachmachen. Und falls ihr Ideen habt für spannende Variationen, freuen wir uns auf euer Feedback. Was wäre dein Lieblingsherzhaft Kugelhupf?
Ich liebe ja auch bei solchen Sachen die Verwendung von Salami, finde ich immer sehr gut. Ich finde auch Oliven mag ich da auch ganz gern bei sowas. Könnte ich mir gut vorstellen, so Salami.
So ein mediterraner Kugelhupf, oder?
Ja.
So mit Parmesan-Flakes.
Ja, so in die Richtung, das wäre so, glaube ich, meins. Vielleicht können natürlich jetzt auch hier mit der Salsiccia was machen, das wäre bestimmt auch sehr geil.
Ich muss dich mal generell was fragen, weil ich glaube, ich weiß das von dir gar nicht. Also ich liebe ja Pizza. Also das ist, wenn ich so eine Sache für den Rest meines Lebens essen müsste, wäre es Pizza. Und vor allem, weil die Pizza dir das Hintertürchen offen lässt, dass du dir wahnsinnig vielfältig belegen kannst. Und jetzt gibt es ja diese fancy Pizza-Konzepte, früher war es Joey's und jetzt Domino's und wie die alle so heißen.
Mhm.
Wenn du dir Pizza bestellst, ist es dann so eine Barbecue, Zwiebel, Chutney, Beef-Pizza oder ist es eine Margherita?
Eine Margherita ist auf jeden Fall nicht, du meinst eher was Klassisches.
Margherita stellvertretend für klassische italienische Pizzasorten.
Du, ganz ehrlich, ich muss sagen, ich bin schon jemand, der ganz gerne mal dann auch so diese extravaganten Variationen ausprobiert, weil man ja diese klassischen einfach auch zu Genüge kennt. Fairerweise muss ich sagen, reut's mich oftmals dann im Nachhinein, weil es dann doch irgendwie nicht so richtig gut ist. Also irgendwie so eine Barbecue-Soße gehört halt doch nicht auf die Pizza.
Finde ich auch total. Das geht mir auch immer so, immer wenn ich denke, gib dir mal eine Chance und bestell so eine Pizza mit grünem Spargel und Sauce Bernaise und Rinderfiletstreifen. Hättest du das Rinderfilet lieber so gegessen, oder?
Das stimmt, ist wirklich so.
Also ich bin da echt oft enttäuscht.
Ja, das muss, das sind die klassischen Varianten oftmals einfach die viel, viel besseren.
Ja, Dani bringt noch hier eine wertvolle Information, dass er findet, ein aufgeschlagenes Ei schmeckt auf einer Pizza sehr gut. Danke für
ja,
den Input, Daniel.
Da würde ich jetzt mitgehen, so auf Speziale drauf, oder?
Ich erinnere mich an so eine Pizza Bolognese, als wir in Weinheim auf der Schule waren, 2008, gab es im Nachbarort eine Pizzeria. Ist es Gorxheim dann schon?
Ja, Gorxheim.
Da waren wir waren auf jeden Fall auch mal da. Und die hatten eine Pizza Bolognese, also mit Bolo-Soße, also aber nicht Bolo-Soße, wie Italiener Bolo-Soße machen, sondern so eine Tomatensoße mit Hackfleisch drin, nicht so eine Bolo-Bolo. Und dann drauf noch ein Ei draufgeschlagen. Aber ich weiß, dass ich es auch mal bestellt hatte und überrascht war, dass es lecker ist.
Ja, wenn das gut gemacht ist, ich glaube, da ist es wichtig, dass es einfach nicht zu viel Bolo-Soße ist. Da brauchen wir so die richtige Verhältnismäßigkeit.
Lass uns mal kurz den Pizza-Talk fertig machen. Bist du Pizza? So Blechpizza oder Romana oder eher schon Neapolitaner?
Ich bin da eigentlich eher bei der Romana. Also ich finde die Napolitaner-Geschichte immer sehr nice. Es sieht immer super geil aus, aber irgendwie ist so, das kannst du essen, wenn es direkt heiß aus dem Ofen kommt, aber wenn die 5 Minuten liegt, hast du irgendwie schon diesen Kaugummi-Effekt. Ich weiß auch nicht.
Ich finde mir, also bei der Neapolitanischen, auch wenn die zu schnell gebacken ist, also so 60 Seconds zu Napoli, ne? Wenn die dann im Prinzip der Boden einfach nicht gebacken sein kann, sondern und dann die Soße den ja auch gleich wieder aufweicht, also du hast immer so diesen Pizzanase, wenn das Ding schneidest in so ein Dreieck, in so ein Slice, die Pizzanase immer so hochklappen musst, dass du überhaupt essen kannst, dann bevorzuge ich auch die ein bisschen länger gebacken ist.
Also bei uns hat jetzt auch eine Pizzeria, einen Lieferdienst endlich mal wieder geöffnet und das war jetzt lange Zeit bei uns so, dass man bei uns keine Pizza sich bestellen konnte, die gebracht wird. Und die backen neapolitanische Pizza und da haben wir jetzt halt einfach schon zweimal das Thema gehabt, dass die Pizza kam und sie war halt einfach nicht mehr heiß. Und wie soll sie auch lange heiß bleiben, wenn ich die 90 Sekunden backe? Also.
Ja, absolut.
Und dann sind wir genau wieder bei dem Effekt, der Rand ist nicht mehr kross und knusprig und in der Mitte sifft es schon so durch, dann finde ich einfach, da geht's Gusto verloren.
Und bei Pizza in perfekter Qualität und Pizza liefern, das geht auch eigentlich gar nicht, finde ich.
Nee, geht nicht.
So, die leidet immer in diesem Pappkarton.
Das stimmt.
Ich glaube, ich bin auch total, so eine erkaltete Pizza am nächsten Tag, die kann man auch noch so wegsnacken. Also, das ist jetzt nicht immer nur, dass wir da maximale Qualitätsansprüche haben, aber in der Tat finde ich, das verliert immer Qualität. Das ist genauso wie Pommes liefern zu lassen, das ist auch immer eine dumme Idee.
Ja, das stimmt.
Kommt auch nie lecker an. Okay, genug Pizza-Talk, Johannes. Wir haben nämlich schon beachtliche 24 Minuten auf der Uhr. Ich würde vorschlagen, da der Daniel heute wieder nicht dabei sein kann, weil wir hier auch nur zwei Mikrofone haben, also ich eins und du eins bei dir, müssen wir heute die drei schnellen Fragen wieder zu vier schnellen Fragen im Wechsel machen.
Okay.
Und den Daniel leider außen vor lassen. Sollte er einen unnützen Kommentar einwerfen, werde ich ihn natürlich weitergeben.
Wir rechnen sehr stark damit.
Ja, auf jeden Fall.
Bist du vorbereitet, oder?
Ich habe eine offen, auch die kann ich echt nicht stellen. Ich glaube, da wird der Podcast zensiert. Welches war dein Traumauto für dein erstes eigenes Auto? Also nicht jetzt das Traumauto, das jetzt kaufen kannst, aber welches war dein für das erste Auto das Traumauto?
Also realistisch, was realistisch war oder so?
Nee, Traumauto ist nie realistisch.
Okay. Ich habe immer die Viper gefeiert. Und zwar gab es ja früher auch mal so eine Fernsehsendung, wo die Viper sich so transformieren konnte zu so einem silbernen, abgespaceden Superauto.
Ja, ich kenne die Sendung noch, aber die habe ich nicht gesehen. Das war nicht so meine.
Die Viper finde ich ein richtig geiles Auto.
Okay. Und aber das war, hast du mit 18 gut gefunden und irgendwann hat sich das verloren.
Ja, wobei ich finde, das gibt's glaube ich gar nicht mehr als aktuelles Modell. Ich weiß es gar nicht.
Gibt es das Auto überhaupt raus? Noch?
Keine Ahnung.
Eins der Modelle hat mich immer kalt gelassen. Kann ich nicht erklären, warum. Verstehe, dass das andere schön finden, aber hat mich nie getriggert.
Nö. So, das war so ganz lange Zeit so das Traumauto und jetzt gibt's so ein paar andere Dinge. Also.
Und so.
Ja.
Was man halt so fährt.
Als Zweit- oder Drittfahrzeug.
Ich weiß nicht, als ich kennengelernt habe, hast du gar kein Auto gehabt. Gell? Ich habe dich immer mitnehmen dürfen.
Ja, das stimmt allerdings. Ja.
Mein erstes Auto.
Damals war das Auto, das ich fahren konnte oder durfte, war noch mit eingebunden in unser Liefersystem. Also ich hatte ja so ein Van, wo man halt komplett umklappen konnte. Da ist morgens noch eine Tour mitgefahren worden.
Deswegen auf der Meisterschule, als der kleine Johannes nach Weinheim wollte, hat er sich die ersten zwei Module vom Arthur Herber Arthur Fragen. Grüße gehen raus. Hat er Hannes sich abholen lassen und als der Arthur dann, weil er nämlich Teil 3 und 4 nicht machen musste, weil er die schon mal irgendwo anders absolviert hatte, hat er dann mich gefragt, ob ich ihn nicht aufsammeln würde.
Das stimmt.
Und diesem Umstand verdanken wir heute unsere Freundschaft.
Ja, das stimmt, das stimmt. TT.
Ja. Mein erstes Auto war übrigens ein VW Vento. Das Modell wurde, glaube ich, gar nicht lange gebaut, wurde mal kurz wieder aufgelegt und verschwand wieder direkt. Den hat meine Oma gefahren. Das Auto war damals ein Vorführfahrzeug, als sie es erworben hat. Sie ist es 11 Jahre gefahren und hatte stolze 33.000 Kilometer drauf. Also ich glaube, als ich das Auto gefahren bin, ist es zum ersten Mal im fünften Gang gefahren worden. Und wie simpel die Kisten damals so waren, gell? Diese einfachen Radios. Das war immer das Erste, was du gemacht hast. Sitzbezüge kaufen in irgendeinem Neonblau und dann Radio ausbauen.
Ja, und früher war ja dann immer noch die Gefahr, wenn du das Radio ausgebaut hast, dass es dann irgendwie nicht hier richtig angeschlossen hast, dass es mit der Zündung gekoppelt ist. Dann musstest du immer das Radio von Hand ausschalten. Und wenn du es vergessen hast, war die Batterie leer.
kannst du, wenn du heute so eine Kiste einsteckst, kannst du es nicht mehr vorstellen, ne? Wenn du guckst, dass dein Auto heute mit dir redet, ja. Ne? Also das ist ein
Quantensprung war. Handschaltung ist schon unvorstellbar. Heutzutage
ja, aber Handschalter habe ich auch noch, ich habe in der Firma auch noch so ein Lieferfahrzeug Handschalter und so. Das hast du schon noch irgendwie. Aber ansonsten hat das einfach mit dieser Kiste, wenn ich jetzt in so ein GLC einsteige und siehst dieses Display und du kannst ja einfach alles Farbe und alles Sprachsteuern und 360 Grad Kamera, den ganzen Blödsinn. Ja? Und wenn du guckst, wie simpel früher so ein Auto war, das ist auch eine verrückte Entwicklung. Okay, verlieren wir uns nicht in Nostalgie, du bist dran.
Okay, welche Hoffnung hast du aufgegeben?
Erwachsen zu werden. Okay. Habe ich lange genug versucht, das Konzept funktioniert nicht für mich. Und vor allem nicht mit Freunden wie dir.
Okay, das kann ich durchaus bestätigen.
Lässt du gelten?
Das lasse ich gelten, ja.
Sehr schön. Ich habe nämlich die perfekte Frage für dich und ich weiß nicht, warum ich das noch nie gefragt habe, weil eigentlich liegt das komplett auf der Hand. Wenn du ein Bier wärst, welches wärst du und warum? Kölsch, klein und schlank.
Ja, genau. Nee, ich glaube, ich wäre so klassisches Weizenbier.
Das sehe ich auch.
Weißt du, wenn mich schüttelst und rührst, dann bin ich erfrischend spritzig und wenn du es vergisst, dann kommt so eine schwere Last auf dich zu zum Schluss.
So trübe Brühe. Ja, immer so ein leichtes Bananenaroma, sehr schön. Nee, finde ich gut, Weizenbier. Haben wir auch noch nie drüber nachgedacht.
Und du?
Boah, schwierig. Also ich mag halt Weizen nicht so sehr, deswegen kann ich das ja deswegen schon mal nicht sagen. Ich trinke ja Weizen, also ich finde Weizenbier ist echt für mich sowas. Also bei uns gibt's ja, trinkst du auch Kristall oder trinkst du nur Hefe?
Trinke eigentlich echt nur Hefe. Ich weiß nicht, ich kann mit dem Kristall irgendwie nichts anfangen. Das finde ich so. Dann trinke ich lieber ein helles, aber so mal ein eiskaltes Hefeweizen, Alter.
Also ich finde, ein Hefe, es geht für mich immer nur in Kombination mit Weißwurstfrühstück irgendwie am Morgen so.
Am Tegernsee.
Ja, da trinke ich Tegernsee, ja. Nee, aber ich glaube, wenn ich so antworten müsste, wäre ich Tegernseher hell. So, das ist schon irgendwie seit Jahren finde ich das Bier gut. Ich weiß, dass es einen Hype hatte und dass es auch mal ein bisschen overrated ist, aber ich erinnere mich noch in der Meisterschule 2008 habe ich das erste Mal getrunken, den ersten Kasten bekommen. Und Tegernsee hell war, seid ihr
ich
immer so
erkenne das leider nicht so richtig, Daniel, weil du irgendwie so einen Kamerafilter da drauf hast.
Da unsere Zuhörer nicht sehen können, was hier gerade passiert ist, der Daniel hat also versucht zu recherchieren, was ich für ein Bier bin und wollte dem Hannes jetzt das Foto auf seinem Handy in die Webcam halten. Und die Marke, die Daniel für mich als richtig empfindet, die heißt Fucking Hell.
Ah. Das ist jetzt auch wieder so eindeutig zweideutig, hä?
Ich finde es eindeutig falsch, auf jeden Fall.
Okay, also ich habe jetzt hier mal noch echt eine richtig schöne Frage für dich. Und da wird sich der Daniel auch drüber amüsieren, glaube ich. Wenn du dir ein teures Hobby suchen müsstest, um nicht getötet zu werden, welches würdest du wählen?
Ein teures Hobby, um nicht getötet zu werden?
Ja.
Okay. Also es muss jetzt auch so sinnlos teuer sein, oder
ja, natürlich leicht sinnlos teuer.
Pferdezüchter, ne? Nee, wäre nicht meine erste Wahl. Ich hab eine Idee, aber ich versuche noch mal ganz kurz drauf rumzudenken, ob mir noch was Besseres einfällt. Aber so völlig sinnlos teuer. Ich glaube, ich würd Weinflaschen sammeln. Weißt du, so richtig antike, völlig überteuerte Weinflaschen, die du nie trinken kannst, weil das Aufmachen im Prinzip existenzruinierend wäre. Also so Jahrgangsweine, wie sie ihresgleichen suchen, aber keiner kann beweisen, dass sie gut schmecken, weil es keiner versuchen kann.
Keiner hat sie je getrunken.
Ich glaube, das wäre, würde ich machen. Ich glaube, so extrem teure Weinflaschen sammeln. So, dass du so einen Weinkeller hast, den du auch gar nicht mehr versichert bekommst. Ne?
Aber kannst du dich noch erinnern an die Living Kitchen?
Jupp, ist mir auch gerade durch den Kopf geschossen, okay. Lustigerweise. War mit einer der teuersten Weine, die wir je getrunken haben.
Das war die Flasche bei 1700, gell?
Ja.
Und sie hat gekorkt.
Oh ja, das ist ja dann so the best shit of all days, wenn du dann noch so ein Jahrhundertwein aufmachst und das erste, was du hast, ist muffig und korkig. So. Naja, oh, nee, yeah. Hast du eine Idee für dich?
Ich würde irgendwie so Klapperschlangen-Lederstiefel sammeln.
Ja. Wobei ich sehe dich ja, also ich muss es jetzt sagen, und das ist dann auch, dann müssen wir den Podcast auch beenden, weil dann sind alle böse mit uns, aber ich sehe dich ja auch mit so einem Privatjet, ne, auf so einer Klimakleber-Landebahn viel zu knapp starten, mit so einem Banner hinten dran, eure Arme kotzt mich an.
Genau, super. So, damit wollen wir die Podcast-Saison für 2024 auch beenden. Eure Arme kotzt uns an.
Spaß da draußen. Der vernünftige Umgang mit den knappen Ressourcen auf diesem Planeten ist schon sehr wichtig. Und als Handwerksbäcker sind wir ohnehin nachhaltig unterwegs. Aber ja, man muss auch über sich selber lachen können, ein bisschen ironisch bleiben und nicht alles zu verbissen sehen. Und mit diesen besinnlichen Worten starten wir in die Weihnachtszeit. Hannes, es war mir eine Freude, den heutigen Podcast wieder zu machen. Ich würde auch dir ausgeben Anlass, die Abmoderation überlassen. Ach ja, und Dani macht mir auch gerade aufmerksam auf den nächsten Termin. Wir sind uns noch unklar, ob wir es dieses Jahr noch schaffen, eine Folge aufzunehmen. Also, der kommt entweder, habt ihr pünktlich zum 1.1. eine brandfrische Folge, die wir zwischen den Jahren dann vorproduzieren, oder wir sagen, scheiß drauf und nehmen uns eine Weihnachtsauszeit und am 15. Januar kommt die nächste Folge.
Ganz genau, so war der Plan. Ja, liebe Wildbakers-Freunde, unser Jahr neigt sich dem Ende. Wir wünschen euch eine sinnliche, besinnliche Weihnachtszeit. Genießt die Zeit mit euren Liebsten und folgt uns natürlich auch wieder im neuen Jahr, wenn es wieder heißt Weich rein, hart raus, euer Back-, Genuss- und Lebensfreude-Podcast mit den Wildbakers. Schöne Weihnachten.
Wir sind raus. Ciao, ciao.